Wir haben dann schlussendlich einen 200-Tonnen-Kran gebraucht,
boah,
um den Baum in sein Loch zu setzen.
Krass.
Also war eine super tolle Aktion, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, da geht jedem Gärtner das Herz auf, wenn er so eine Aktion mal durchleben kann. Also selbst für uns, sage ich jetzt mal, nehme mich dazu, die Erfahrene, wo schon einige Großbäume gesetzt haben, also selbst dort habe ich Gänsehaut, wenn der Gurt, man muss sich vorstellen, der wertvolle, tolle Baum liegt auf dem LKW, der Kran zieht an, der Gurt rätscht und man denkt, oh, jetzt knackst die Rinde. Und
hoffentlich passiert nichts.
Ja, hoffentlich passiert nichts.
Parkgeflüster. Backstage im Europa-Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkgeflüster. Ich bin Lisa Graf und mir gegenüber sitzt Manuel.
Hallo.
Hi. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Und zwar möchte ich da mit einer kleinen Frage reinstarten an dich, Manuel. Hast du einen grünen Daumen?
Ich würde eher sagen, nein. Also ich habe zwei Pflanzen bei mir, die sind aber so ausgelegt, dass sie wenig Wasser brauchen und auch wenig Licht. Das heißt, die überleben.
Ist es ein Kaktus? Weil ich habe einen Kaktus.
Ja, Kaktus habe ich auch, aber ich habe auch so eine Art Palme. Mhm. Und die tue ich alle 3 Tage gießen und die überlebt irgendwie. Sieht ganz hübsch aus, aber ansonsten Blumen ist bei mir schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja,
ich bin jetzt gerade umgezogen und habe schon meinen zweiten Basilikum kaufen müssen, innerhalb von 2 Wochen. Da läuft doch was
Basilikum. Ja, da habe ich aber auch immer Probleme, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich immer schwierig,
ja. Ja, und damit sind wir auch schon komplett im Thema heute. Unser heutiges Thema ist nämlich die Gärtnerei im Europapark und dafür haben wir natürlich wieder den passenden Gast für euch und zwar ist das Sebastian Elender, der die Gärtnerei im Europapark leitet und dafür verantwortlich ist, dass der Europapark immer in so einem wunderschönen Blumenbeet und im Grünen erblüht. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, stell dich doch gern mal vor und erzähl uns mal so ein bisschen, was du hier im Park genau machst.
Gut, mein Name ist Sebastian Elender. Ich bin seit fast 16 Jahren hier im Unternehmen. Habe 2009 begonnen und darf jetzt zusammen mit meinem 80-köpfigen Team die Gärtnerei natürlich auch, aber der Park in seinen grünen Glanz erstrahlen lassen. Das heißt, unser Aufgabegebiet ist von Blumen pflanzen, Bäume pflanzen, Wege, Plätze, Mauern, eigentlich alles rund um den Gartenlandschaftsbau.
Wie kamst du denn zu dem Beruf? Also hattest du das schon als kleiner Junge gemerkt? Wir haben jetzt gesagt, Manuel und ich haben keinen grünen Daumen. Für uns wäre das wahrscheinlich ein Beruf ein bisschen schwieriger. Aber als kleiner Junge wolltest du da vielleicht auch Astronaut werden oder Polizist oder Pilot? Oder war das schon relativ früh ein Wunsch von dir?
Also tatsächlich habe ich es etwas in die Schuhe gelegt bekommen vom Hause aus. Mein Vater ist auch Gärtner. Dann habe ich 2009... Als ich fertig war mit der Hauptschule, kam natürlich die große Entscheidung, was machen wir jetzt? Dann hätte es du machst jetzt eine Ausbildung und lernst etwas. Und danach ja, kannst du immer noch gucken, was du machst. Und dann habe ich gelesen, dass der Europapark Gärtner ausbildet und habe mich beworben, durfte dann tatsächlich auch kommen zum Vorstellungsgespräch und habe dann 2009 meine Ausbildung begonnen und 2012 erfolgreich abgeschlossen.
Also kommst du hier auch aus der Gegend?
Genau, ich komme aus Kappelgrafenhausen.
Ah ja.
Ah, das ist hinter Offenburg, oder?
Nein, das ist hier, direkt neben dem Park.
Ah, ist das direkt hier?
Direkt neben Rust.
Ah, okay, krass.
Der Sebastian hat einen super kurzen Arbeitsweg.
Das ist nicht schlecht, ja. Dein normaler Arbeitsalltag sieht dann aber auch so aus, dass du, wie auch andere, die im Büro sind, normal zur Arbeit kommst, in die Gärtnerei. Und jetzt gerade, wenn der Park zu hat, wie sieht denn da jetzt so dein Alltag aus? Also, was ist so das Erste, was zum Beispiel jeden Tag auch gecheckt werden muss oder was eure Aufgaben gerade sind?
Also ganz klassisch sind die Arbeitszeiten von 7 bis 16 Uhr. Das heißt, ich komme um 6:30 in der Gärtnerei an und dann haben wir ein kleines Ritual, eine kleine Angewohnheit. Wir treffen uns um 7 Uhr in unserer Maschinenhalle. Das heißt, da stehen dann einmal alle. Und das
Maschinenhalle, also so da, wo
Rasenmäher
stehen auch.
Genau, okay, ganz klassisch. Okay, ja. Eine Halle, da stehen unsere ganzen Werkzeuge, okay, sind die Gerätespinde von den Mitarbeitern. Mhm. Und dort ist dann quasi einmal kurz Ansprache. Wenn irgendwelche wichtige Aufträge sind, dann verteile ich die dementsprechend gleich an die Kolonne. Sind irgendwelche Veranstaltungen, steht irgendwas Wichtiges an, wo unbedingt heute gemacht werden muss, dann wird das direkt gemacht, verteilt und die, sage ich mal, Kolonnen, die auf der Baustelle getaktet sind, fahren natürlich direkt auf ihre Baustelle. Das ist gleich mal morgens Und dann ist mal, sage ich mal, die Masse an Menschen oder an Arbeiter sind dann gleich mal verteilt.
Ja.
Gut, dann wird ganz klar, die Baustelle werden abgefahren. Die Endkontrolle muss da sein, Fragen müssen geklärt sein, fehlt Material. Das ist so mein Hauptaufgabegebiet. Dann kommt klassisch zum Büro dazu, Stundenerfassung von der Mitarbeiter, Aufträge, dementsprechend die Leute zuteile und auch eintrage, Materialbestellung, Rechnungskontrolle. Genau.
So, für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ich glaube, man hat nicht unbedingt so einen Einblick, wie viel ihr eigentlich zu bepflanzen habt und instand zu halten habt, um die Gärtnerei mal in Zahlen zu zeigen. Kannst du uns so ein paar Zahlen nennen? Wie viele Bäume habt ihr? Wie viele Blumen habt ihr? Wie viele Hektar betreut ihr? Also einmal die Gärtnerei in Zahlen.
Sehr gerne. Also ganz klassisch beginnt es jetzt mit 180.000 Frühlingsblumen, die jetzt gepflanzt werden zur Eröffnung. Dann haben wir 8.500 registrierte Bäume. Registrierte Bäume bedeutet, die haben einen gewissen Durchmesser, kriegen eine Plakette und werden zweimal im Jahr kontrolliert. Mhm. Das heißt Baumkontrolle. Mhm. Die Bäume werden kontrolliert vom Kontrolleur und dann von Baumpflegefirmen durchgearbeitet.
Was passiert bei einer Baumkontrolle?
Im Prinzip müssen wir ja gewährleisten, dass die Bäume bei uns im Park standsicher sind. Mhm. Wäre ja das Schlimmste, wenn irgendeiner aus irgendwelchen Gründen umfliegt, okay, irgendwo drauf fliegt, mhm, oder jemand verletzt wird durch einen herabfliegenden Ast. Das wollen wir verhindern. Natürlich ist es ein natürliches Produkt, es wächst, da kann immer was sein. Aber es ist natürlich sehr gering, dadurch, dass wir es zweimal im Jahr kontrollieren und dann auch durchpflegen. Das heißt, da kommen Baumkletterer, klettern den Baum hoch, holen die tote Äste runter, mhm, oder schneiden den zurück, hänge Kronesicherungen ein. Das heißt, wir haben auch Bäume, die sind verhängt. Da ist dann ein Seil oben im Baum. Wenn man mal durch den Park läuft und schaut den Baumbestand an, dann fällt es auch etwas auf. Das ist dann ein Schlupf mit einem Seil, mhm, wo dann einfach, falls der Baum irgendwie kippen sollte oder anfängt zu kippen, dann strafft sich das Seil und verhindert das. Und das erkennt man dann, wenn die straff sind, dann muss der Baum weg. So, das beginnt jetzt quasi jetzt, das ist so Frühjahrsarbeit, der Park ist zu, da können wir natürlich solche Arbeiten durchführen, zu den ganzen Baustellen, die wir ehren. Dann wären jetzt gerade 4000 Quadratmeter Rollrasen saniert, das heißt Rasenfläche, die jetzt einfach in Mitleidenschaft gerade sind, durch Dekopunkte, durch Sachen, die drauf standen, jetzt nehmen wir mal Wildwasserbahn, da war die Schneerutsche.
Mhm. Ah ja,
der Rasen unten drunter ist natürlich kaputt, das heißt, er wird abgeschält, frisch aufbereitet und dementsprechend neu gelegt. Dann haben wir einige Kilometer an Bewässerungsleitungen, das heißt unterirdisch gelegte Leitungen mit automatischer Sprengleranlage.
Deswegen habe ich noch nie jemanden mit einer Gießkanne durch den Park laufen sehen.
Also es gibt auch Gärtner mit, ja, Gießkanne und Gießwaage. Ne? Aber ich sage jetzt, um das jetzt gleich einzuleiten, wir haben 2500 Kübelpflanzen, die mediterrane Kübelpflanze, Zitrone, Bäume, Palme. Die werden im Park verteilt, die werden natürlich von Hand gegossen. Da braucht es dann auch der Gärtner, wo auch mal, ich sage ganz klassisch, der Finger nie hebt und, mhm, sagt, nass oder nicht. Mhm. Das ist, sag ich mal, die Aufgabe von unserer Bewässerungsabteilung. Also das ist die Abteilung in der Gärtnerei, ich nenne es nur gern. Dann kommen 250.000 Sommerblumen. Das ist dann die Umpflanzung von Frühjahr auf Sommer, das sind 250.000. Dann haben wir Halloween, ganz klassisch, mit 180 Tonnen Kürbis. Und dann kommt Weihnachten mit ca. 3200 Christbäumen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Das sind fette Zahlen, oder?
Das sind richtig fette Zahlen. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, weil mich das einfach auch interessiert. Die Bäume sind ja wirklich richtig schön an Weihnachten immer, auch perfekt ausgesucht gefühlt. Das sind die Bäume, die ich mir auch gerne daheim hinstellen würde als, ja, Weihnachtsbaum. Und ihr tut ihr auch selber, oder zumindest gebt ihr dann das in eine andere Abteilung. Da arbeitet ihr auch eng zusammen mit den Lackierern oder mit denen, die die Bäume dann bemalen. Ne? Das hast du vorhin auch erzählt.
Ja, richtig. Also die Bäume werden von unseren Lieferanten, das sind klassisch auch jedes Jahr die gleiche. Mhm. Also da ist eigentlich fast kein Wechsel drin. Sollte mal einer keine liefern können, gibt es natürlich schon, ja, schon auch noch eine, sage ich jetzt mal, eine Warteschlange, wo dann andere drin sind, wo dann nachliefern können. Aber wir schauen dann schon, dass wir, sage ich mal, unsere Partner halten und auch die dann direkt wieder nutzen von den Tannenbäumen. Und die liefern die natürlich dann auch nach der gewünschten Qualität.
Ja.
Nur können wir die dann auch halten. Und dann kommt eben die Lackiererei, dann ist ein enger Austausch, dann wird Probespritzung gemacht, hebt die Farbe, passt es so. Und dann geht es quasi, muss man sich vorstellen, der Baum wird angeliefert, abgeladen, wird unten ein Keil dran gesägt, kommt in den Ständer, wird von Hand ins Zelt getragen, wird lackiert, wird dort wieder aus dem Zelt rausgetragen, wird dann wieder ausgekeilt aus dem Ständer, um dann die Ständer dran zu machen, die am Park was in ihre Hülse kommen.
Wenn wir vom Wetter jetzt schon reden oder von den verschiedenen Jahreszeiten. Wenn ich jetzt an Gartenarbeit denke, bei mir zu Hause oder bei meinen Eltern, dann ist es immer, oh, es ist so schönes Wetter, wir könnten jetzt ja mal in den Garten gehen. Jetzt arbeitet ihr natürlich auch, wenn schlechtes Wetter ist. Wie arbeitet ihr denn oder wie beeinflussen die Witterungsbedingungen und die Jahreszeiten eure Arbeit? Könnt ihr auch drinnen arbeiten, wenn es jetzt aus Eimern schüttet?
Gut, ich sage jetzt mal, natürlich ist die Ausstattung unserer Kleidung dementsprechend gut. Das heißt, man kann auch mal 1, 2, 3 Stunden gut im Regen arbeiten, ohne dass man jetzt gleich nasse Socke hat.
Also ganz nach dem Motto, es gibt keine schlechte kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Richtig. Man muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur Regen, es gibt auch Frost. Jetzt nehmen wir mal Januar, Februar, wir haben natürlich Druck bei Baustellen. Es muss alles fertig werden, soll auch alles fertig werden. Dann ist natürlich Frost mit unter anderem das Schlimmere für uns. Dann kannst du nicht gut Betonarbeiten machen. Ich sage, viele Pflastersteine, Natursteine oder Platte werden in Beton gelegt. Wenn Frost da ist, funktioniert das einfach nicht. Das ist eigentlich schlimmer. Also es gab schon, dass wir Zelte gestellt haben mit Heizgebläse, damit wir die Platte und die Steine legen können. Also es wird schon massiver Aufwand betrieben, um gnadenlos zu gewährleisten, dass zur Eröffnung alles perfekt ist.
Dazu auch nochmal die Frage, inwieweit ihr auch die Themenbereiche, also jetzt Stichwort Kroatien, wie weit ihr dazu beiträgt, dass die wirklich authentisch sind? Also
erfahrungsgemäß, jetzt nehmen wir mal die letzte oder die aktuelle Baustelle Kroatien als Beispiel. Das ist natürlich ein wahnsinnig enger und massiver Austausch mit unserer Abteilung Max Solutions, also die Bauabteilung, die das Ganze plant. Dann ist dann ein sehr starker Austausch, in welche Richtung soll die Pflanze gehen, in welche Richtung soll, sage ich mal, die Optik gehen. Und dann wächst quasi das Gefühl, was möchte man erreichen, wie soll es werden. Und dann ist natürlich, sage ich mal, die kreative Entscheidung von uns oder von mir und meinen Leuten, das dann umzusetzen. Das heißt, das ist dann auch ein bisschen die gärtnerische Freiheit, die wir hier im Unternehmen zum Glück genießen, um es dann doch schlussendlich so umzusetzen, wie es für uns dann nachher auch passt und schön ist. Und bisher ist toi 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 auch immer so hingekommen, dass es dann zufriedenstellend für alle war.
Ja, die ganze Botanik trägt ja auch komplett dazu bei, dass der Themenbereich wirklich authentisch wird. Und was ich mich auch gefragt habe, ich nehme jetzt 2 Extrembeispiele, Griechenland und Island, da wechselt die Botanik ja schon extrem. Also ich habe gesehen, in Island hat man dann Tannen und Kiefern und in Griechenland dann aber auch wirklich Palmen. Und um die Illusion jetzt mal ganz kurz aufzuheben, man befindet sich ja nicht wirklich in Griechenland und in Island, sondern man ist ja immer noch unter der Sonne, ruht's eigentlich. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie könnt ihr die Bedingungen, das sind ja nur wenige 100 Meter voneinander, so anpassen, dass sowohl eine Tanne als auch eine Palme am gleichen Standort überleben?
Gut, es gibt natürlich Palmen, die vertragen etwas kältere Bedingungen. Sieht man jetzt vielleicht auch dann in Kroatien, da stehen schon Palmen, die sind auch fest eingepflanzt. Das ist jetzt auch keine Weltneuheit für uns. In Spanien als Beispiel stehen schon über 10 Jahre Palme frisch, also eingepflanzt im Boden. Es funktioniert, sind halt spezielle Palme, die können dann schon auch ein bisschen Frost abbekommen oder vertragen. Damit arbeitet man dann in den mediterranen Bereichen natürlich schon stark, um den Flair zu bekommen. Island hoffe ich, dass es bisher noch keinem aufgefallen ist, dass jemals irgendeine Palme mit einem Kübel dorthin gestellt worden ist, weil das wäre jetzt nicht so toll.
1. April könnt ihr euch für dieses Jahr merken.
Ja, vielleicht versuchen wir es mal, ob es jemandem auffällt.
Oh, ganz bestimmt. Den Fans fällt das auf.
Das wäre dann die klassische Sebastian Ehlander Morgenrunde, fährt durch den Park, sieht in Island eine Palme und fällt völlig aus den Wolken und ruft direkt seine Leute an, die hat da nichts zu suchen, muss weg. Ja. Nee, also Spaß beiseite, wir versuchen natürlich immer, das Thema so stark wie möglich einzubinden. Also klar, kriege mehr Themen, Thema vorgeschrieben, Kroatien jetzt als Beispiel. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie ist die Botanik in Kroatien. Ich kann jetzt natürlich nicht wie in Kroatien Bougainvillea bepflanzen oder auspflanzen. Das funktioniert halt bei uns einfach nicht. Und das ist dann quasi die Aufgabe von unseren Kübelpflanzen. Deswegen haben wir auch 2500 Stück.
Gibt es da einen Themenbereich, der mehr Pflege braucht als die anderen oder ist das jedes Jahr unterschiedlich?
Ich würde jetzt nicht sagen mehr Pflege. Ich glaube, die Pflege, die staffelt sich immer ein bisschen nach Bereich. Also wenn du jetzt einen alten Baumbestand hast, sag ich mal, wo viele Laubbäume sind, dann ist das natürlich im Herbst ein massiver Aufwand. Wenn das Laub runterfliegt, soll ja dann auch nicht wahnsinnig schlimm bei uns aussehen. Das heißt, es muss aufgeräumt werden. Jetzt nehmen wir mal Märchenallee als Beispiel, alter Baumbestand, viel Laub. Dann ist das natürlich im Herbst aufwendiger. Und im Sommer ist es natürlich nicht so aufwendig durch das Laub an den Bäumen, ist halt die Verdunstung unten drunter nicht so hoch. Also das ist, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich nach Jahreszeit.
Was ist da der älteste Baum, den es im Europapark gibt? Das müsste Schloss Balthasar Nähe sein, oder? Mit den ganzen Mammutbäumen.
Das ist schon genau richtig. Also vorne Schloss Balthasar, die Mammutbäume sind schon eins der ältesten Baumbestände. Also dort vorne rum steht auch noch große Trauerbuche. Mhm. Das ist so das Älteste, was wir haben.
Von wie vielen Jahren spricht man dann da ungefähr?
Das ist immer schwierig zu schätzen. Wir haben jetzt in Kroatien einen Olivenbaum gesetzt. Mhm. Da ist die Angabe 800 Jahre, da war 8 Tonnen schwer.
Wahnsinn.
Also das könnte jetzt schon der älteste Baum sein, ja. Aber der ist jetzt nicht bei uns gewachsen. Vorne im Schloss Balthasar, die sind ja tatsächlich dort groß gewachsen. Ja. Aber so eine Schätzung abzugeben, ich glaube, da greift man dann immer auch ein bisschen daneben. Also das ist immer schwierig, wenn da einer sagt, das müsst ihr dann schon genau nachmessen, ja. Und das dicke Wachstum vom Baum dazu nehmen. Und theoretisch müsst ihr dann irgendwann mal, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber dann müsste man ja die Jahresringe zählen.
So. Dann müsst ihr mir ausschneiden. Oder?
Genau, ja. So ganz exakt sagen kann man es nicht. Aber ich glaube, es gibt sogar einen Artikel, in dem wir über die Bäume schon mal gesprochen haben und ihr Alter.
Also ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich glaube, da könnten wir auch nochmal, ich möchte jetzt unbedingt über den Olivenbaum kurz sprechen gleich, aber eben wie Lisa das auch gerade schon angesprochen hat, gerade rund ums Schloss Balthasar, dass dieser Schlosspark schon bereits im 18. Jahrhundert schon gegründet wurde dort mit alten Bäumen und ich finde das Wahnsinn. Und dass man da dann den Park verbindet und sowas auch noch hat. Vielleicht gibt es ja Hörer, die es noch nicht wussten. Also es ist wirklich von der Adelsfamilie Böcklin wurde das damals angelegt, dieser Schlosspark. Und da sind eben diese Mammutbäume, das fand ich persönlich auch sehr interessant, als ich das erstmal gehört habe. Und jetzt bitte nochmal der Olivenbaum, weil ich war dabei oder ich bin zumindest vorbeigelaufen, als der auch eingepflanzt wurde. Es ist ja ein Riesenteil.
Sieht so schön aus.
Es sieht mega schön aus. Bitte erzähl mir, wie ihr den transportiert habt und wie der da überhaupt, also weil es ist ja nicht Toskana-Wetter hier, ich glaube, der wurde aus der Toskana hergebracht.
Richtig, ja.
Und wir sind ja schon südlich und hier ist es schon immer auch sehr warm im Sommer, aber von dem Transport bis zur Erhaltung hier, bitte erzähl mir was davon, ich will das unbedingt wissen.
Also ich habe ja vorhin erzählt, dass das mit unserer Bauabteilung natürlich ein enger Austausch stattfindet, wenn Bereiche gebaut werden oder irgendwas gestaltet werden muss von uns oder soll. Und dann haben wir uns natürlich im Februar auf unsere alljährliche Reise in die Toskana gemacht und haben dort dann Pflanzauswahl getroffen für Kroatien und auch reserviert, dass wenn es dann schlussendlich an die Pflanzung geht, dass wir dann auch unser Material dementsprechend bekommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir alles gnadenlos in der Toskana kaufen, das ist nicht so. Wir gucken schon auch, dass unsere regionalen Lieferanten uns beliefern können. Aber es gibt gewisse Dinge, die kann man bei uns. Vielleicht kann man sie kaufen, aber mit wahnsinnig teurem Geld. Klar. Und das ist natürlich auch immer unsere Aufgabe, da ein bisschen zu gucken, dass es passt. Dann sind wir in der Toskana gewesen und sind durch diese Plantage, würde ich Baumschule sagen, gefahren. Und wir haben diese großen Olivenbäume gesehen.
Und dann die haben mehrere, ne?
Das sind mehrere. Da standen, lass mich lügen, 30 Stück sicher in der Größe. Und dann haben wir nichts ahnend gesagt, mir reserviere jetzt einer und du den auszeichne. Gott sei Dank haben wir guten Kontakt und können das dann auch kostenfrei machen. Das heißt, ich reserviere den für eine gewisse Zeit. Das geht natürlich nicht unendlich, bis ich dann schlussendlich auch es okay habe. Muss ja auch gewisse Dinge müssen abgeklärt werden.
Wann habt ihr den reserviert?
Im Februar, letztes Jahr.
Ah ja, okay.
Und dann kamen wir zurück, natürlich voller Euphorie. Dieser Baum brauchen wir an unserer Ruine, wird jetzt auch thematisch total gut dazu passe und dann kam das grüne Licht und dann ist natürlich gleich feuerfrei, das machen wir und dann ging es los, da wurde ausgegraben, muss ich vorstellen, die stehen etwas erhöht, dass das nicht so total massiver Eingriff ist, ist es natürlich schon für so einen alten Baum, weil die sind etwas erhöht und werden immer mal wieder freigegraben, dass keine wahnsinnig dicke Wurzelabgrisse werden. Dann ist der ausgegraben worden, kam auf der LKW und der Wurzelball ist natürlich durch die Größe des LKWs 2,50 Meter auf 2,50 Meter, mehr geht einfach nicht. Also größer ist der Lastwagen nicht. Krass. Dann kam der da rein und kam zu uns und dann haben wir natürlich mit MSG-Kran den dann verladen oder abgeladen und ins Loch platziert. So, wir haben dann schlussendlich einen 200-Tonnen-Kran gebraucht, um den Baum in sein Loch zu setzen.
Krass.
Also war eine super tolle Aktion, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, da geht jedem Gärtner das Herz auf, wenn er so eine Aktion mal durchleben kann. Also selbst für uns, sage ich jetzt mal, nehme mich dazu, die Erfahrene, wo schon einige Großbäume gesetzt haben, also selbst dort habe ich Gänsehaut, wenn der Gurt, man muss sich vorstellen, der wertvolle, tolle Baum liegt auf dem LKW, der Kran zieht an, der Gurt rätscht und man denkt, oh, jetzt knackst die Rinde. Und
hoffentlich passiert nichts.
Ja, hoffentlich passiert nichts. Das ist natürlich auch immer spannend. Das ist jetzt nicht wie eine Palette, die man mit der Gabel nimmt, sondern es ist halt einfach ein Gewächs, wo besser ohne irgendwelche Verletzungen ins Loch kommt. Das ist schon spannend und macht dann auch Spaß und umso schöner ist natürlich, wenn der dann in seinem Platz, in seinem Loch sitzt und alles gut gegangen ist.
Aber habt ihr da nicht auch Angst? Weil ich denke mir, dieser Baum stand 800 Jahre in der Toskana unter toskanischer Sonne und dann kommt er hier kurz vor Winter an und es hat dann Minusgrade und so. Hat man da nicht Angst, dass der kaputt gehen könnte?
Ja, mir habe eben Schal und Handschuhe gegeben. Nee, Spaß. Also es ist natürlich ein gewisses Risiko ist da, ja. Das ist klar. Das hat man aber bei jedem Baum. Also das ist jetzt nicht, dass das nur bei dem Olivenbaum ist. Ich kann eine große Kiefer setzen, ich kann eine große Eiche setzen. Die kann mir genauso kaputt gehen wie der Olivenbaum. Das wäre natürlich wahnsinnig schade und wahnsinnig schlecht, wenn es so ist. Wir tun natürlich alles dafür, dass es nicht so ist. Das heißt, er hat eine Wurzelheizung bekommen, hat Bewässerungssystem mit feuchtem Sensor. Also wir sind da natürlich schon...
Ihr habt Vorkehrungen jetzt schon auch getroffen dort an dem Ort, dass es halt auf jeden Fall passt.
Genau.
Okay, cool, ja.
Eine Wurzelheizung, das habe ich auch noch nie gehört. Auch nicht
schlecht, ja. Das ist eine Heizspirale, die ist unten am Wurzelballe und hat einen Frostwächter, ganz klassisch. Sollte die Bodentemperatur unter 0 oder minus 1 oder minus 2 gehen, dann schaltet die ein und verhindert quasi den Frost an der Wurzel.
Wenn wir gerade bei Kroatien sind, ich bin ja auch immer, auch für die Zuhörer, damit ihr es wisst, ein bisschen in den Fanforen unterwegs und da haben sich die Fans ein bisschen Sorgen gemacht und zwar um den Anstehbereich für Voltron, denn der führt ja so ein bisschen auch draußen rum und die haben ein bisschen Angst, wenn man da im Sommer dann ansteht und die pralle Sonne knallt einem auf den Kopf, dann ist es ja schon relativ anstrengend und es werden ja auch hohe Anstehzeiten am Anfang erwartet und dann war die Frage da, habt ihr euch etwas ausgedacht, um das Warten etwas angenehmer zu machen?
Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt einiges zu bestaunen während dem äußerlichen Anstehen. Wir haben natürlich Bäume gepflanzt, die Schatten spenden. Mhm. Das ist klar, das wäre nicht der Europapark, wenn man das nicht machen würde. Und wer jetzt öfters zu uns kommt und uns auch kennt, weiß, dass natürlich Sonnenschirme etc. platziert werden. Also ich habe am Anfang tatsächlich, kann ich verstehen, Bedenken gehabt für den Anstellbereich, weil es doch ein relativ enger Platz ist, ob wir überhaupt irgendwie noch was Grünes hinbekommen und ob es dann noch was wird. Aber ich war positiv überrascht, wo mir fertig wäre, wie schön und wie grün es dann doch schlussendlich noch geworden ist. Also da kann man sich, glaube ich, schon verweilen. Es führt ja auch an unserem Bach vorbei. Da kann man dann der Ente zuschauen und der Gänse und der Enseküge. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz angenehm.
Und so einen Satz hört man tatsächlich auch öfter oder haben wir schon öfter gehört. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das dann am Ende alles so stimmig ist oder ob das alles so funktioniert, egal bei welcher Baustelle und egal von welchen Abteilungen. Man hört es wirklich oft, oh, ob das alles so klappt. Und ich würde sagen, bis jetzt hat man das doch dann immer sehr gut hingekriegt, dass dann wirklich am Ende alle gesagt haben, boah, ist jetzt richtig schön geworden. Es stimmt alles.
Absolut. Ich hatte auch mit Lukas Metzger und Patrick Marx gesprochen in einer der ersten Folgen von Parkgeflüster. Und da ging es auch darum, wenn ein neuer Themenbereich oder gerade Voltron oder eine neue Achterbahn geplant wird, dann ist es für den Park auch ganz wichtig, die Nachhaltigkeit und den Tierschutz da zu beachten, weil der Park, wenn man von oben guckt, da hat auch Patrick eine schöne Anekdote gebracht, ist er mal mit einer Drohne über den Park geflogen und es ist einfach grün alles. Also es war nicht so, dass es hier eine Fläche ist, wo der Park hingestellt wurde, wo alles platt war, sondern hier ist Natur, die bestand, die besteht immer noch und es wird immer darauf geachtet, dass die Tiere auch nicht gestört werden, also Beispiel Enten oder irgendwas anderes. Wie ist da eure Arbeit, also gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierschutz, wie wichtig oder was für eine Rolle spielt das gerade bei euch auch?
Gut, in unserer Branche ist das natürlich schon sehr naheliegend, dass wir, sage ich mal, Vorreiter für die ganze Aktion sind. Also so ganz kleine Kleinigkeit bei uns in der Gärtnerei ist ganz klar kommuniziert, sollten wir einen Baum fällen müssen, das kommt sicher auch vor bei uns, das ist jetzt kein Geheimnis, pflanzen wir zwei neue.
Okay.
Also das ist ganz cool. Klare Linie. Ja. Einer kommt weg, kommen zwei neue, das führen wir eigentlich konsequent durch, das schon mal zu unserem Baumbestand. Dann ist natürlich, klar, die Tierwesen im Park, das zeigt ja auch, wie schön es bei uns ist und wie wohl die sich fühlen. Sonst wäre es nicht da, das ist mal vorab. Und dann ist es ja auch ganz klar, jetzt nehmen wir mal den Wasserpark draußen, was man da an, sage ich mal, wertvoller Pflanzung geschaffen hat, Baumbestand, kleine Pflanzehecke, Sträucher, Pflanze mit Beere, das war vorher ein Acker. Ich will jetzt nicht sagen, dass Acker schlecht ist, aber ich würde schon behaupten, dass das, was jetzt ist, an der Pflanzenwelt schon besser ist, also stärker ist und vielseitiger als wie ein Gewächs, wo jetzt halt über 4-5 Monate auf dem Acker ist und dann erst mal wieder nichts. Also da haben wir natürlich dann schon viel geschafft. Dann haben wir natürlich viele ökologische Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Jetzt nehmen wir mal die Tour am Wasserpark. Da gibt es dann Eidechsehügel, dort gibt es Sandaufhäufungen, wo man sich drin verstecken kann. Wir haben eine Benjeshecke aufgestellt, das ist quasi, da nimmt man Holzpföhl, haut den in der Boden und tut Hecke aufschichten, wo sich quasi die Tiere drin verstecken können, Unterschlupf finden im Winter. Also Insektenhotels, ganz klar, das ist, glaube ich, ja, das mittlerweile in jedem Dorf zu finden, aber bei uns ist schon länger. Und so sind wir natürlich immer vorne mit dabei.
Ja, und nicht nur die ganz kleinen Tiere fühlen sich wohl, sondern es gab auch mal ein Video auf TikTok von unserem Social-Media-Team. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Da sind tatsächlich, morgens hatten wir ein paar Einbrecher in Rulantica, und zwar eine Entenfamilie. Und die Entenmama ist dann mit ihren Küken draußen im Außenpool von Rulantica rumgeschwommen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, hier ist aber ruhig. Das war natürlich noch vor 11 Uhr, bevor dann der große Antrag kam. Ich denke, danach sind sie auch schnell wieder abgehauen. Aber wie du erzählst, gibt es ja genug Unterschlüpfe, aber auf jeden Fall, die haben sich auch sehr wohl gefühlt, die Enten. Das fand ich ein sehr süßes Video. Also an der Stelle, schaut euch das auf jeden Fall an. Und ihr macht auch was für die Bienen bei Rulantica, habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, richtig. Wir haben einige Bienenvölker bei uns in Rulantica positioniert, die dann quasi Rulantica-Honig produzieren, der dann bei uns in den Hotels vermarktet wird. Das ist ein externer Imker, der hat seine Bienenvölker bei uns. Und sage ich mal, der Ertrag der Bienenvölker zeigt natürlich, wie vielseitig die Bepflanzung da draußen ist, weil sie immer Nahrung habe.
Also in den Hotels heißt es, wenn ich jetzt Honig morgens im Hotel esse, dann ist das von den Bienen vom Park?
Ja, also ob es der ganze Bedarf abdeckt, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es ist schon von unserem Rulantica Honig vorhanden und ich meine, dass man es im Shop auch kaufen kann.
Ach, wie cool. Cool. Das müssen wir uns mal anschauen gehen.
Der Europapark Honig, geil.
Ja, ja, richtig schön. Ja, jetzt nochmal zu dir persönlich. Hast du denn selbst so ein, also man hat ja auch immer sowas bei der Arbeit, was man lieber macht als andere Sachen. Zum Beispiel, da hatten wir auch noch eine Frage, und zwar Unkrautjäten.
Oh ja.
Gehört das auch zu den Aufgaben dazu? Oder
nicht so schöne Aufgaben.
Ja, und wie viel? Wie viel Unkraut jätet ihr so?
Das ist meine Lieblingsaufgabe.
Wirklich?
Nein, Quatsch. Also das ist, glaube ich, so für jeden Gärtner so, sage ich mal, das Schlimmste würde ich jetzt nicht sagen, aber es macht halt natürlich wenig Spaß, zwischen Schotter die kleine Grashalme rauszuzupplen. Gehört natürlich dazu, das ist ganz klar, muss auch gemacht werden. Wir haben da unsere Kolonnen, das sind im Prinzip, das ist die Kolonne, wo jetzt die Blume pflanzt, also diese 180.000 Frühlingsblumen werden jetzt gepflanzt und die Kolonne ist dann quasi für die Pflege zuständig. So muss ich das vorstellen, das ist dann quasi die Pflegetruppe, dann gibt es eine Baustelletruppe und dann gibt es einen Eventtrupp. Und so ist das ein bisschen bei uns aufgeteilt. Dann hat jeder so sein Aufgabegebiet. Natürlich, wenn es irgendwo eng wird, dann fusioniere mir, schiebe das zusammen, dass es fertig wird, das ist ganz klar. Aber so konsequent würde ich schon sagen, hat jeder so sein Aufgabegebiet und muss das dann abdecken. Was mir aber nicht möchte, und das ist uns ganz wichtig, dass jetzt, ich nenne jetzt mal, der Eventtrupp fährt jetzt nicht durch den Park und sieht irgendwo ein großes Löwenzahn und fährt dran durch, weil er sagt, ich bin nicht im Pflegetrupp, das darf nicht passieren. Das heißt, alle 80 Leute, die wir haben, sind eigentlich für die Perfektion im Park zuständig. Ja. Deswegen, man hätte auch mal am Anfang drüber nachgedacht, also intern bei uns in der Gärtnerei drüber nachgedacht, ob mir Kolonne Themenbereiche zuordnet. Also der ist jetzt Kolonne Deutschland, der ist Kolonne Frankreich, und sind dann bewusst davon weggegangen, eben um zu verhindern, dass die durch einen anderen Bereich durchfahren, wo ein Müll auf dem Boden liegt, und das dann liegen lassen.
Aber das ist ja auch genau das, was wir wissen und was den Operpark auszeichnet, genau diese Perfektion, also auch das bisschen Unkraut, was irgendwo rauskommt, auch darauf zu achten, überall wegzumachen, damit das einfach wirklich perfekt aussieht alles. Ja?
Und das geht ja auch uns so, also uns persönlich geht es auch so, wenn wir irgendwie durch den Park laufen und wir sehen, es liegt was am Boden, wir laufen nicht dran vorbei, und das auch, obwohl wir jetzt gar nicht in dem Bereich tätig sind, aber da sagt man ja auch, wir als Mitarbeiter dann nicht, ach, das lasse ich jetzt auf dem Boden liegen. Ich glaube, das ist auch sowas, was sich durch alle Abteilungen irgendwie auch durchzieht, dass man auch an einem Strang einfach zieht und schaut, dass man das pflegt, wo man halt auch arbeitet, und dass das für die Besucher alles schön ist. Hast du selbst ein botanisches Highlight hier im Park oder einen kleinen Lieblingsplatz, wo du am liebsten vorbeigehst, den du dir am liebsten anschaust?
Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, jeder Themenbereich hat so ein bisschen seine Vorteile in gewisse Jahreszeiten. Wenn man natürlich jetzt Deutschland vorne, Schlosspark nimmt, wenn es dann Frühling wird, wenn dann die Bäume anfangen zu treiben, die Weide fangen jetzt an grün zu werden, dann haltet man sich gern natürlich dort auf. Im Sommer, wenn es dann sehr heiß ist, flüchtet man vielleicht ein bisschen in die Märchenallee, um den Schatten zu genießen. Dann habe ich natürlich wahnsinnig gern Blühpflanze. Jetzt kommen die ganzen Narzisse, Tulpe. Das sind 30.000 Zwiebelpflanzen, die mir im Spätjahr gesetzt habe, die jetzt dann blühen. Dann genießt man natürlich das beim durch den Park flanieren. Und dann hat man natürlich durch die Jahre, die ich auch schon da bin, irgendwann mal eine eigene Baustelle gehabt. Das genießt man dann natürlich auch, wenn man die fertiggestellt hat, da öfters mal durchzulaufen und sage, ach, war damals, als ich das noch gemacht habe, war das halt so. Und das war bei mir in meinem Fall jetzt Irland. Irland war meine erste eigene Baustelle, die ich dann als Bauleiter machen durfte. Das war noch vor der Meisterschule. Und mein Chef hat damals zu mir gesagt, das ist deine Feuertaufe. Wenn du das überstehst, dann kannst du auf Meisterschule gehen.
Hast du geschafft.
Ja, genau.
Verstanden.
Hast du privat, also mich würde es interessieren, weil das irgendwie auch so eine Frage ist, die man in so einem Bereich oder beim anderen auch immer stellt. Hast du selber auch einen großen Garten zu Hause?
Genau die Frage wollte ich jetzt auch stellen. Also, in Bezug auf den Koch, der zu Hause nicht mehr kocht.
Genau. Ja. Also würdest du sagen, wenn du hier so viele Blumen siehst und so viele Geschichten rund um Garten, hast du dann eher einen kleinen Balkon mit schönen Blumen oder hast du Bock, das auch privat weiterzumachen?
Also ich habe ein Grundstück und ein Haus und habe natürlich auch Garten. Ich habe zwei Kinder und habe jetzt meinen Garten, sage ich jetzt mal, zweckserfüllend gestaltet. Das heißt, ich habe zwei Kinder, die viele spielen Fußball, die rennen rum. Also ich habe jetzt da nicht 100.000 Blümle im Eck sitzen, wo sie dann nicht hin dürfen oder kaputt machen oder wie auch immer. Also ich sage jetzt, meine Frau zu Hause, die macht eigentlich viel mehr gärtnerische Arbeit, als ich mache.
Hey, das ist Wahnsinn.
Wie bei den Köchen.
Bei den Köchen, die sagen auch immer, meine Frau kocht zu Hause. Und ja, die sagt immer, sie kocht besser als ich. Egal, auch wo wir den Peter Hagen wie es hier hatten. Ja, krass.
Also das Know-how, sage ich, muss ich hier natürlich mitgeben. Oder, sage ich mal, positioniert es da oder das machen wir so, das ist klar. Aber wir haben viel Gemüse zu Hause angepflanzt dann in Hochbeete. Das betreut tatsächlich alles meine Frau.
Und apropos Know-how, bevor wir jetzt zu unserer Kategorie und dann auch zum Ende der Folge ankommen, hast du noch einen Tipp für mein Basilikum?
Das ist der klassische Basilikum, der in der Küche steht und kaputt geht.
Ja.
Das geht,
der soll nicht halten, oder? Der soll einfach aufgegessen werden.
Ich habe sogar, so ein Bewässerungsdings gekauft. Da füllt man unten das Wasser rein, dann ist da so ein Docht drin und trotzdem ist er kaputt gegangen, schon zweimal jetzt.
Also es ist tatsächlich nicht die einfachste Nummer, die ein Basilikum an der Fensterbank durchzubekommen.
Ach Gott sei Dank, es liegt nicht an mir.
Es ist tatsächlich, geht es vielen so, bei mir zu Hause bin ich auch ganz offen und ehrlich, ist das ähnlich. Es funktioniert an der Fensterbank einfach nicht so gut. Mhm. Ich habe den im Frühjahr draußen auf der Terrasse habe ich den stehen in unserem Kräuterbeet. Dort geht es tatsächlich besser. Dort ist dann Schnittlauch, Rosmarin und Basilikum, wie sich das gehört. aber an der Fensterbank ist es oft so, dass man erstmal ist zu nass, wenn man dann immer gießt, man neigt dazu, zu viel gieße, dann ist der immer nass, das hat er nicht gern, also nasse Füße sowieso nicht, man nennt das nasse Füße. Mhm. Wenn man jetzt so einen Teller drunter hat und stellt den da rein und da steht da wegen Wasser drin, meint man, man hätte jetzt was Gutes getan, da kann das ja holen, wann er auch will.
Genau das mache ich.
Und das ist eigentlich das Gegenteil davon.
Dann, ach, Mist. Also ich mache es in den Blumenkasten. Ab welchem Monat?
Also frühestens im Mai.
Im Mai, ja. Okay. Im Mai kriegt mein Balkon einen Blumenkasten dann.
Ich habe keinen Balkon, also für mich ist für mich.
Für dich, du musst damit leben, Manuel.
Ich muss damit einfach leben, dass er meine stirbt dann. Oder schnell essen. Dann muss ich einfach irgendwie Gerichte 3 Tage hintereinander kochen und mal ganz viel Basilikum
drauf. Ich hau aber fast überall Basilikum drauf. Ich finde das richtig gut. Und ich sag, der Basilikum, den man so getrocknet kaufen kann, das ist einfach nicht das Gleiche. Nee. Deswegen, oder man gibt einfach jede Woche nochmal Geld für den Basilikum aus und muss dann einfach, ja, wir müssen einfach damit leben.
Wir müssen damit
leben. Schade, aber okay.
Gut, wir können auch noch über andere Kräuter sprechen, aber jetzt vielleicht sprechen wir mal über die Empfehlung der Woche noch, unsere Rubrik in dem Podcast. Die stellen wir an dich. Sebastian, du kannst gerne einfach uns zwei oder auch den Zuhörern irgendwas empfehlen, wo du sagst, das habe ich jetzt erlebt in der letzten Zeit und möchte das mit meinen Mitmenschen teilen. Irgendwas Geiles, was du erlebt hast.
Also für mich persönlich, es ist immer das Highlight der Woche für mich, ist der Sonntag, ganz klassisch, Sonntagmorgen, Weckle hole, zusammen mit der Familie frühstücke. Und nach dem Frühstück nehmen wir unseren Hund, unsere 2 Kinder, City-Roller, Bobbycar und dann machen wir einen großen Spaziergang. Das ist so unser Highlight der Woche, dann so startet unser Sonntag, dann kommen klassische Ausflüge dazu, aber das ist so eine Tradition, wo wir uns immer alle drauf freuen. Und ich glaube, das kann man vielen nahelegen, dass man sich einfach irgend so eine, sage ich mal, Tradition oder irgendeine Art oder irgendwas erlebt, wo man einfach immer als Ritual oder immer öfters macht. Und das tut einem schon ganz gut.
Also das ist wirklich eine der schönsten Empfehlungen, die wir hatten, einfach mal Zeit mit der Familie oder auch mit dem Partner zu verbringen, sich ein Ritual anzueignen, Zeit zu zweit oder wie wir es im Europapark sagen, um jetzt hier super umzugehen damit, Zeit gemeinsam erleben. Damit bist du ja trotzdem im Europapark-Thema geblieben. Und ja, da schließen wir uns an, oder Manuel?
Ja, mega. Einfach mal ein bisschen erden und die wichtigen Dinge des Lebens auch mal wieder ein bisschen in den Vordergrund lassen. Finde ich super. Gänsehaut. Mega, mega. Nee, also zum Abschluss würde ich auch gerne nochmal einfach, ich glaube, von uns beiden auch an dich und deine Abteilung mal auch wirklich aussprechen, dass wir Hochachtung haben davor, was ihr tut. Also es ist schon wirklich so ein Punkt, der wird nicht so oft, glaube ich, berücksichtigt, wie wichtig ihr seid, dass der Park so schön aussieht, wie er aussieht, weil ihr eben auf jedes Detail achtet und damit einfach im Gesamtbild einfach einen wunderschönen Park kreiert. Deswegen hab ich mich sehr gefreut, dass du hier bist und uns da auch noch ein bisschen mehr erzählst, dass wir da auch ein bisschen mehr Bescheid wissen und dass uns das einfach bewusst wird, auch den Zuhörern.
Sehr gern.
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Parkgeflüster-Folge angekommen. Sebastian, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und an der Stelle nochmal, schreibt uns gern über podcast@europapark.de. Sagt, wen ihr hören wollt, was ihr hören wollt, irgendwelche Anregungen oder Wünsche. Manuel und ich antworten auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Parkgeflüster. Das war der Europapark-Podcast Parkgeflüster. Backstage im Europapark-Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.